Ja, von meiner Seite auch einen schönen guten Morgen und vielen Dank, dass ich heute Morgen hier sein darf und die Predigt halten, Gottes Wort verkündigen. Und mich treibt dieser Gedanke des Sehens, Dinge, die man noch nicht sieht, ganz arg um. Das ist biblisch. Gläubige Leute sehen Dinge, die man noch nicht sieht. Gott sagt einmal zu seinem Volk, seht ihr es denn noch nicht? Es blüht, es wächst doch schon hoch, es fängt doch schon an. Und Gottes Kinder sollen so sehen. Dinge, die die Menschen in der Welt noch nicht sehen. Und das treibt uns an und das treibt uns voran. Und deshalb dieser Gedanke, schau auf die Ernte. Wo schaue ich hin als gläubiger Mensch? Was ist mir wichtig? Und ich glaube, am besten ist immer dann, wenn wir das sehen, was auch Gott sieht. Wenn uns das wichtig ist, was auch Gott wichtig ist. Und ich möchte da so ein bisschen drauf eingehen, heute Morgen. Und zwar also als Grundtext aus Matthäus Kapitel 9, Vers 35 bis Vers 38 nehmen. Da hat schon vorhin der Ewald für gebetet. Dachte ich, prima. Woher weiß der das, dass ich das nehmen möchte? Aber es ist schön, wenn es übereinstimmt. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündigte die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Er wurde innerlich erschüttert, denn sie waren erschöpft und hilflos oder verschmachtet wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bitte deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Jesus spricht also seine Jünger an und sagt zu ihnen, die Ernte ist groß. Und ich wette mit euch, die Jünger haben gedacht, was meint er jetzt schon wieder? Die haben nicht gesagt, hurra, endlich merkt Jesus auch. Sondern die haben sich kaum umgeguckt und gedacht, was für eine Ernte. Denn sie sahen das nicht, was Jesus sah. Es heißt hier nämlich nur explizit von Jesus. Er sah die Menschenmenge. Die Jünger haben vielleicht geguckt, wie sie gekleidet waren, ob sie aufrecht oder krumm gegangen sind, ob sie sympathisch oder unsympathisch waren. Aber Jesus sah ein Erntefeld bei diesen Menschen. Und jetzt müssen wir uns das mal vorstellen. Jesus, heißt es hier, ging durch alle Städte und Dörfer und, jetzt sage ich es mit meinen Worten, hatte ungeheuren Erfolg. Also ich wünsche mir mal von ganzem Herzen, dass wir das so mal erleben könnten. Wenn es dann heißt, er lehrte in den Synagogen, verkündigte die Botschaft vom Reich Gottes, also die gute Nachricht, und heilte alle Kranken und Leidenden und es waren offensichtlich Scharen von Menschen da, denn er hat sie ja gesehen. Also erfolgreicher geht es doch gar nicht mehr. Eigentlich müsste da stehen und Jesu Herz jubelte. Aber er sieht etwas, was ihn erschüttert. Er sieht nämlich genau diese Menschen an. Er sieht, dass etwas Entscheidendes fehlt bei ihnen, dass sie Kinder Gottes, Bürger des Reiches Gottes werden. Als er die Scharen der Menschen sah, ergriff ihn ein Mitgefühl, ein herzliches Erbarmen für diese Menschen. Denn sie waren erschöpft, hilflos, verschmachtet, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Schafe, die keinen Hirten haben, gehen zugrunde. So einfach ist das. Sie gehen zugrunde und Jesus sah diese Menschen. Und das hat ihn erschüttert. Denn er kam doch von der Liebe Gottes her, um die Menschen zu ergreifen. Wir haben Abendmahl gefeiert. Das hat doch Jesus für uns getan, damit wir errettet werden. Und als er den Zustand der Menschen sah, wurde er erschüttert. Und er ruft seine Jünger. Und er sagt ihnen eigentlich, Leute, das kann es doch nicht sein. Es muss weitergehen. Da muss mehr da sein. Wir wissen, er ist ja für die Sünde ans Kreuz gegangen. Aber er will ja auch, dass seine Jünger das kapieren und seine Jünger das auch so sehen. Und er sagt zu seinen Jüngern, die Ernte ist so groß, aber es sind nur wenig Arbeiter da. Die Ernte ist groß, aber nur wenig Arbeiter. Was sieht denn da Jesus? Und dann sagt er, bitte deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in sein Erntefeld schickt. Und ich glaube nicht, dass Jesus meint, so betet mal einmal im Monat dafür, so 10 Minuten. Herr, und dann schicken noch ein paar Leute nach Peru oder nach Chile oder nach Argentinien oder sonst irgendwo. Und dann ist die Sache erledigt. Ich glaube, so ist das nicht gemeint. Sondern ein bisschen anders. Erstens, ganz entscheidend ist, dass wir anfangen, die Ernte zu sehen. Wir argumentieren so gern und sagen, ja, in Deutschland läuft halt nichts. Das liegt am Wohlstand und es liegt an den Leuten. Und dann haben wir tausende Argumente, warum in Deutschland geistlich nichts läuft. Und es stimmt sogar. Also gegenüber anderen Ländern ist ja bei uns wirklich nichts los, oder? Die Kirchen sind leer, Gemeinderäume werden verkauft. Und wenn dann so ein paar Gemeinden ein bisschen mehr hergeben oder wachsen sogar noch, dann denkt man schon fast, die Erweckung ist ausgebrochen. Nee, überhaupt nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Und jetzt zeigt uns Jesus etwas und sagt, hey, ich gebe euch meinen Blick, ich sehe die Ernte. Und darauf arbeite ich hin und ich sehe, es sind wenige Arbeiter da. Die Ernte ist groß. Also ich soll nicht das sehen, was man nicht sieht. Das heißt, dass kein Wachstum geschieht oder viel zu wenig, dass ganz wenige Menschen Jesus kennenlernen, sondern ich soll schon sehen, wie die Ernte eingefahren wird. Und wenn ich sehe, wie die Ernte eingefahren wird, habe ich andere Argumente, wie wenn ich nicht sehe, das, was geschieht. War das logisch? Ja. Okay, muss nochmal nachdenken. Da habe ich andere Argumente. Wenn ich die Ernte sehe, dann sage ich, alles vorbereiten. Mähdrescher raus, Sense schärfen oder was man sonst noch braucht. Und dann geht's los in die Ernte. Sie ist groß und Ernte verdirbt auch, wenn sie nicht rechtzeitig eingebracht wird. Es gibt also ein zu spät. Ernte muss eingebracht werden. Wisst ihr, wenn ein Bauer arbeitet auf dem Feld, dann macht er das, weil er die Ernte sieht. Also sonst kann er zu Hause bleiben, oder? Im Herbst kann er dann sagen, so, das reicht jetzt, dann gucken wir mal, was nächstes Jahr passiert. Im Juli gehe ich wieder raus. Und so lange genieße ich das Leben. Aber ein Bauer macht genau das Gegenteil. Wenn er anfängt, im Herbst umzupflügen nach der Ernte, tut er es deshalb, weil er die Ernte im nächsten Jahr schon sieht. Denn wenn er nicht umpflügen würde, wenn er damit nicht anfangen würde, im Dreck rumzuwühlen und zu schaffen, dann würde er keine Ernte. Er wird auch nicht aussehen dann im Frühjahr. Es ist ihm egal. Sagt ja, es kommt ja irgendwann, kommt schon die Ernte. Und dann sitzt er vielleicht im Juli mit seinen Kollegen zusammen und diskutiert darüber, warum keine Ernte eingebracht worden ist. Sind wir nicht manchmal auch so ein bisschen so komisch? Wir wissen eben, warum keine Ernte ist, warum das ist, und wir haben unsere Erklärungen. Aber ich glaube nicht, dass das ist, was der Herr möchte, sondern er möchte, dass wir die Ernte sehen. Und so fängt er an. Und für mich ist das Umpflügen, ist für mich das Gebet, damit fängt es an. Und zwar von ganzem Herzen, weil ich ein Ziel habe. Herr, ich möchte, dass Ernte eingebracht wird. Ich liege ja da im Sinn von Jesus. Und er hat das ja gesagt, bittet den Herrn der Ernte, dass er aussendet. Und damit fängt es an, dass mein Herz brennt. Und dann kommen die nächsten Wege, dann kommen die nächsten Schritte, wie auch der Bauer Schritt für Schritt vorangeht. Ist doch sonderbar, wir wollen alle einen guten Wein trinken. Aber wenn der Winzer nicht nach der Ernte schon wieder anfangen würde, alles zu pflegen und dann bald auch sogar bei Kälte rausgeht, um die Reben zurückzuschneiden und so weiter, gäbe es eben im nächsten Jahr keinen guten Wein. Der wird immer saurer werden und keiner will ihn mehr haben. Aber bei Gott ist es andersrum. Und ich wünsche mir so, dass wir als Gemeinde Jesu den Blick von Jesus haben. Er sieht das. Und jetzt sagt er zu seinen Jüngern, und darum bitte den Herrn, also es fängt mit dem Umpflügen an, dass er Arbeiter in sein Erntefeld schickt. Und jetzt verrate ich euch ein Geheimnis. Vers, Kapitel 10, dann rief Jesus seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht und so weiter und so fort. Das heißt, der nächste Schritt, den er mit ihnen macht, ist, dass er sie losschickt. Und wisst ihr warum? Damit sie anfangen zu beten. Denn nur der, der auf dem Feld arbeitet und die Ernte sieht, sieht auch die Not. Und deshalb bittet er von ganzem Herzen, dass Gott Leute aussende. Wenn das alles nur theoretisch ist, dann passiert das, wie ich es vorhin gesagt habe, einmal im Monat 5 Minuten. Und dann vergesse ich es wieder, weil ich so beschäftigt bin mit meinen persönlichen Dingen und mit meinen Anliegen. Und ich vergesse die verschmachteten Menschen um mich herum. Wisst ihr, einer, der ein großes Auto fährt oder ein großes Haus hat, kann genauso verschmachtet sein. Das ist alles nur äußerlich und wir dürfen uns nicht täuschen lassen. Sondern es geht darum, wie sieht Jesus die Menschen? Jetzt schickt er einfach seine Jünger raus und da wette ich mit euch, da haben sie angefangen zu beten. Oh Herr, wie soll das passieren? Herr, dann sehen sie die Ernte und merken, steht ja dann auch, und sie merken dann, wow, das ist viel zu tun. Es ist viel zu tun. Und jetzt brauche ich Erntearbeiter. Jetzt habe ich das Verlangen. Herr, es müssen noch mehr Leute raus. Und wisst ihr, das Interessante, was hier eigentlich heißt, bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende, oder hier in meiner Übersetzung heißt, ins Erntefeld schickt. Das heißt eigentlich rauswirft. Vielleicht kann man es christlich salopp sagen, in Tritten hindern. Dass sie endlich gehen. Dass endlich die Ernte eingebracht werden kann. Sie ist doch da. Und jeden Tag, wenn du hier die Straße entlang gehst oder wo du auch wohnst, du siehst immer Ernte, stimmt's? Jeden Tag sehen wir Ernte. Jeder Mensch soll und darf Ernte Jesus sein. Es wäre schade, wenn die Ernte kaputt geht. Wenn die Zeit vorbei ist und es geht eben nicht. Es steht nämlich auch in der Bibel, es kommt eine Zeit, wo man nicht mehr wirken kann. Deshalb kaufet die Zeit aus. Also, wir pflügen um. Und dann überlegen wir uns, wie können wir rangehen, wie erreichen wir die Leute. Es kann ganz unterschiedlich sein, auch von Gemeinde zu Gemeinde ganz unterschiedlich, von Mensch zu Mensch. Aber jeder hat seine Möglichkeit, in diesem Erntefeld zu arbeiten. Das ist einfach so. Jeder hat die Möglichkeit. Denn jeder von uns hat Nachbarn, jeder von uns hat Freunde, jeder von uns hat Bekannte, hat eine Familie und so weiter und so fort. Also es ist nicht nur für Spezialisten. Steht auch nicht hier, bitte den Herrn der Ernte, dass er Evangelisten aussende, dass er Arbeiter aussende in die Ernte. Und da ist jeder von uns gemeint, nicht nur die Evangelisten. Also schau auf die Ernte. Wenn wir nämlich anfangen, die Ernte nicht zu sehen, dann kommen wir zum Ergebnis und sagen einen Satz, den ich überhaupt nicht mag. Und der pure Unglaube ist, dann sagen wir in der Regel, ja, hier in Pfullingen ist harter Boden. Kennt ihr den Satz? Habt ihr den auch schon gedacht? Habt ihr das auch schon gesagt? Habt ihr den auch schon gebetet? Steht nirgends in der Bibel. Sondern wir sollen umpflügen, den Boden, da ist er nicht mehr hart. Stellt euch vor, die Elbler oben würden sagen, harter Boden, nützt sowieso nichts. Hey, dann gäbe es nicht mal Alblinsen. Aber da waren ein paar Bauern, die haben gesagt, hey, wir müssen Linsen anpflanzen. Also es gibt nichts Besseres wie Alblinsen. Das ist für mich eine Spezialität. Also ich mag das so arg. Einmal im Jahr zur Ernte Dank machen wir drüben, da gibt es Linsen und Spätzle. Ah, das ist ein Festmahl. Das ist ein echtes Festmahl. Da kommen die ganzen Männer oder ein paar der Männer, da dürfen keine Frauen in die Küche. Und dann wird Linsen gekocht und das riecht samstagsabends, kannst fast nicht reingehen. Was die alles an Gewürzen reinwerfen und so. Und dann müssen wir erstmal die Fenster aufmachen. Aber am nächsten Tag steht ein fantastisches Gericht auf dem Teller. Weil Menschen sich aufgemacht haben, die haben nicht gesagt, die blöden Steine da, da wächst ja nichts. Und dann sagt mir einer von uns aus der Gemeinde, der auch Linsen anpflanzt, unser Sigi, und sagt, weißt du, dadurch, dass so viele Steine da sind, gedeihen diese Alblerlinsen so gut, weil die Steine halten den Boden warm, wenn die Sonne drauf scheint. Die halten den Boden warm und das hilft den Linsen, dass sie wachsen. Kein Wunder schmecken die so gut. Gott macht nichts falsch. Und so lasst uns das sehen. Bitte, ich möchte niemandem zu nahe treten, aber lasst in Zukunft dieses Wort, ist ein harter Boden, einfach unter den Tisch fallen. Sondern lasst uns sagen, hey, den knacken wir. Im Namen des Herrn. Wir fangen an, umzupflügen. Wir fangen an, dem Herrn zu vertrauen. Bittet den Herrn der Ernte. Und es wird, da bin ich fest überzeugt, dann auch geschehen. Jetzt möchte ich gern ins Lukas-Evangelium gehen mit euch, in Kapitel 15. Und da sehen wir so ein bisschen das Herz von unserem himmlischen Vater. Die ersten Verse: Jesus war wieder einmal umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Jetzt sagen wir doch unmöglich, ne? Aber sind wir da nicht auch manchmal so ein bisschen drin? Ja, mit den Sündern wollen wir nichts zu tun haben. Da machen wir einen großen Bogen. Sie haben wirklich einen großen Bogen gemacht um die Sünder. Die haben genau darauf geachtet, was in der Welt falsch läuft. Die haben genau geschaut, was ist nicht richtig. Und sie wussten, was nicht richtig ist. Und sie hatten sogar recht mit dem, was sie wussten. Aber sie haben falsch gehandelt. Sie haben falsch gehandelt. Jesus sah ja auch diese Menschen. Er sah sie ja auch, wie sie verschmachtet waren, wie sie keine Hirten hatten. Aber offensichtlich ging er auf sie zu. Er ging in die Ernte. Er sah sie als Ernte und deshalb war er immer wieder umgeben von einer ganz illustren Gesellschaft, von Zolleinnehmern, von all den Leuten, die als Sünder galten, was sie auch immer angestellt haben. Aber es heißt hier, und sie wollten ihn hören. Warum? Weil sie bei Jesus keine Ablehnung, sondern Annahme fanden. Bei den Pharisäern und Schriftgelehrten, die alles wussten, die Bibel vorne und hinten auswendig kannten, als Alte Testament, Mose und die Propheten. Aber offensichtlich hat keiner von denen so ein verlorenes Schaf zur Herde zurückgebracht. Sondern man hat diese Schafe noch ausgestoßen. Hat gesagt, mit euch wollen wir nichts zu tun haben. Wir sind die geistliche Elite. Jetzt können wir natürlich uns vorstellen, warum Jesus mit denen ständig Krach hatte. Weil er ja einen völlig anderen Ansatz hatte. Ich bin gekommen, um zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Das war sein Ansatz, zu suchen. Was heißt das? Augen auf. Deshalb hat er sie gesehen, die Leute. Die Pharisäer haben gesagt, wir sind da, um uns reinzuhalten, um uns abzusondern, um die Gebote Gottes zu erfüllen, um, jetzt sage ich es mal mit meinen Worten, um den Himmel zu verdienen. Aber hat nichts gebracht, nur dass sie stolz geworden sind. Und wie? Und wie? Also, Jesus war umgeben von diesen Menschen, sie spürten etwas. Hier bei ihm sind wir willkommen. Jetzt muss ich natürlich dazu sagen, das ist ja heute leider eine Theologie, die groß geworden ist, vor allem in Deutschland, ja, Gott liebt ja alle Menschen. Deshalb müssen wir auch alles akzeptieren. Das steht nicht in der Bibel. In der Bibel steht, dass ein Mensch, der Jesus kennenlernt, ein neues Herz bekommt und damit auch eine neue Gesinnung und dann auch ein neues Handeln. Aber Jesus nahm die Menschen an, er nimmt sie an, er macht keinen Bogen. Er geht zu ihnen und erzählt ihnen das Evangelium vom Reich Gottes. Und das ist bis heute die beste Botschaft der Welt. Die Botschaft, die Menschen verändert, und zwar zum Positiven. Und die Menschen, die Sünder, die Zöllner, die spürten das bei Jesus. Er war auf sie gerichtet. Die Pharisäer haben die Leute nicht mal angeschaut. Erlebst du heute noch, wenn du nach Jerusalem, nach Israel gehst und du gehst Orthodoxen, die gucken überall hin, nur nicht zu dir. Die wollen sich ja nicht verunreinigen. Ist wirklich so. Vielleicht nicht alle, aber die meisten. Ich habe es zumindest schon so erlebt. Vielleicht empfinden uns manche Ungläubige auch so. Was sind das für Leute? Sind aber komisch. verhalten die sich, die kümmern sich gar nicht um uns. Kann sein, ich hoffe nicht. Aber wisst ihr, wenn wir die Ernte sehen, dann gehen wir auch auf die Ernte zu. Dann tun wir alles, um den Boden vorzubereiten, auszusehen, damit Ernte eingebracht werden kann. Jetzt kannst du vielleicht sagen, ich habe aber schon so viel probiert. Kann der Bauer auch sagen. Was macht er? Er macht weiter, weil er die Ernte sieht. Wenn wir diese Haltung, diese Einstellung haben, ja, es ist ja noch nichts passiert, jetzt haben wir das und das und so oft haben wir Evangelisation gemacht und so weiter. Egal, weitermachen. Die Ernte kommt. Seht ihr es nicht? Sagt der Herr zu seinem Volk. Es fängt doch an schon zu wachsen. Und ich glaube, dass auch Deutschland irgendwann so weit ist. Aber wir sollten nicht warten, bis es irgendwann so weit ist, sonst vergessen wir vielleicht den Einzelnen. Heute wollen wir wirken. Und so ist Jesus umhergegangen, hat gesucht, die Menschen, die errettet werden sollen. Und ich glaube, das haben diese Menschen gemerkt. Keine Ablehnung, sondern Annahme. Und unter seiner Gegenwart wurden sie geheilt. Die Pharisäer sagen, der gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Jawohl, und da liegen sie sogar richtig, denn Jesus ist der Freund der Sünder. Wenn er das nicht wäre, könnten wir gar nicht errettet werden. Keiner von uns wäre heute da, wenn nicht Jesus Freund der Sünder wäre. Er ist zu uns gekommen, hat uns angenommen, ich habe es nicht verdient. Und als er mich gerufen hat, da wusste ich, wer es war. Diese freundliche Stimme, die sagt, heute bist du dran. Und ich habe es noch nie bereut. Ihr wahrscheinlich auch nicht. So ist unser Herr. Und jetzt schauen wir mal so ein bisschen das Herz an. Und Jesus diskutiert jetzt gar nicht mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten, sondern er bringt ihnen drei Beispiele, also drei Gleichnisse. Und bei den beiden Gleichnissen und allen drei Gleichnissen geht es um etwas Verlorenes und Wiedergefunden. Ich lese mal das erste. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe das Schaf gefunden, das mir verloren gegangen ist. Und dann Vers 8. Oder wie ist es, wenn eine Frau 10 Silbermünzen hat und eine davon verliert? Zündet sie da nicht eine Lampe an, kehrt das ganze Haus aus und sucht in allen Ecken, bis sie die Münze gefunden hat? Und wenn sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe die Münze wiedergefunden, die ich verloren hatte. Diese Beispiele nimmt jetzt Jesus, diese beiden, um den Leuten zu diesen Pharisäern, Schriftgelehrten zu zeigen, worum es eigentlich geht. Eines ist ganz sicher, diesem Hirten war das eine Schaf unglaublich wertvoll, das eine. Dieser Frau war die eine Münze unheimlich wertvoll. Wisst ihr, woher das, wer das wissen? Auf ihr Handeln. Der Hirte verlässt die 99 Schafe in der Steppe zurück und geht diesem einen Schaf nach, bis er es gefunden hat. Er könnte doch sagen, du liebe Zeit, 99, kommst auf das eine auch nicht mehr an. Nächstes Frühjahr kriege ich sowieso wieder Nachwuchs an Schafen. Sagen könnt, na gut, aber macht's nicht. Dieses eine Schaf ist ihm so wertvoll, dass er es sucht, bis er es wiederfindet. Oder die Frau mit der Münze. Wir müssen uns vorstellen, damals, das waren ja Hütten, die diese Leute hatten. Und da kleine Fensterchen, wenn überhaupt. Und dann hat man eben eine Ölkerze angezündet, eine Öllampe, damit man was sehen kann. Und es war ja meistens nur ein großer Raum. Und da war alles, von Küche bis Schlafzimmer. Deshalb hat die, als ihre Münze verloren ist, die hat erstmal Frühjahrsputz gemacht. Bis es wieder findet. So wertvoll. Sie können nicht sagen, naja, kann man auch morgen noch gucken, irgendwann finde ich sie wieder. Nein, die Münze war so wertvoll. Sie kehrt das ganze Haus aus. und sie findet sie. Und der Hirte, er findet das Schaf. Zielgerichtet, er sieht, ich möchte dieses Schaf finden. Und so zeigt uns Jesus, wie er tickt eigentlich. Guck mal, du bist mir so wertvoll. Du bist nicht die Nummer 100, sondern du bist die Nummer 1 in meinem Leben. Bei der Frau, du bist nicht irgendeins von vielen. Ich weiß nicht, wie sie hatte. Steht das hier überhaupt? 10, glaube ich, gell? Ja, genau, habe ich doch gelesen. 10 Silbermünzen. Nein, diese eine ist so wertvoll für mich, die brauche ich. Und sie hat gesucht, bis sie sie gefunden hat. Und jetzt kommt die Reaktion und daran merken wir, dass es echt war. Der Hirte, er geht zu den anderen, zu seinen Freunden, zu seinen Nachbarn, ruft sie alle zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe ein Schaf wiedergefunden. Hä? Darüber soll ich mich freuen, dass der ein Schaf gefunden hat? Komisch, ne? Aber da merken wir, wie wertvoll das Schaf für ihn war. Ich weiß nicht, ob sie dann gekommen sind und mitgejubelt haben. Vielleicht gab es auch Freiwein oder was man damals getrunken hat, ich weiß nicht. Und sie sind dann gekommen, wir wissen es nicht. Aber es zeigt die Herzenshaltung dieses Mannes. Und bei der Frau auch, die holt ihre ganzen Freundinnen. Macht keine Tupper-Party, sondern eine Silbermünzen-Party. Ne? Die Silbermünze, ich habe sie wieder gefunden. Freut euch mit mir. Vielleicht haben die auch gedacht, ich weiß es nicht, wegen einer Münze kommt die? Aber offensichtlich haben sie sich auch gefreut. Aber das Herz des Menschen, diese Sehnsucht, da zeigt uns Jesus, wie er den Menschen sieht. Und dann kommen diese berühmten Stellen, die wir ja alle kennen. Ich sage euch, Vers 7, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht haben, nötig haben, umzukehren. Bei der Frau, ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Stellt euch das mal vor, wie muss das zugehen, wenn mal eine Ernte eingefahren wird. Wenn schon der einzelne Jubel im Himmel auslöst, Freude im Himmel bei den Engeln. Und so, ich wette mit uns, so war es auch bei mir und bei euch. Da hat keiner runtergeguckt, ach, der Karl, ja, gut, netter Kerl. Glaube ich nicht. Es heißt, die Engel freuen sich, also zumindest die Engel, Karl, haben sich gefreut. Zumindest die Engel. Da kommt einer zum anderen und ruft und sagt, guck mal alle runter. Guck mal alle runter, da unten. Ich weiß ja nicht, wie es war. Da ist der Karl, der bekehrt sich gerade. Und ein Engel sagt, was, der Karl? Ja, und er ruft die anderen Engel. Und dann ist Party. Da freuen sie sich. Dieser eine, der Buße tut. Es ist Freude im Himmel. Jetzt träume ich mal ein bisschen. Vielleicht rennen sie dann die Engel zum Vater und sagen, Vater, der Karl hat sich bekehrt. Ob du es glaubst oder nicht. Gott sagt, ich glaub's. Wisst ihr warum? Dafür habe ich meinen Sohn gesandt. Und dann geht er zu seinem Sohn und sagt, du, Jesus, ich danke dir, dass du diesen Weg gegangen bist, dass dieser eine sich bekehren konnte. Und der Jesus sagt zum Papa, Papa, danke, dass du mich geschickt hast. Ich würde es wieder machen. Wegen dem einen Karl. Jetzt habe ich dich rausgeführt. Macht aber nichts, oder?
Nein.
Gut. Können wir uns das so ein bisschen vorstellen? Ich denke, das dürfen wir ja. Als Gotteskinder. Und mit der Haltung glaube ich, dass ich nicht mehr einen Rückzieher mache und sage, ah ja, der ist es nicht wert oder die, aber wenn sie sich nicht bekehrt, warum soll ich dann was sagen und so weiter und so fort. Sondern ich sehe den Menschen und wertschätze den Menschen und sage, der muss sich auch bekehren. Herr, ich bitte dich so drum. Versucht es einfach mal. Aber als Gemeinde, wie gesagt, wir sind unterschiedlich und trotzdem haben wir alle dasselbe Ziel, Ernte einzubringen. Ernte einzubringen. Als Gemeinde, wer wir auch sind, wie wir auch heißen. So ist Freude im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Und dann kommt das dritte Gleichnis, das ist das vom verlorenen Sohn, das kennen wir ja. Ne? Dass der Sohn zurückgeht, weggeht von seinem Vater und dann heißt es so schön, und der Vater wartete auf seinen Sohn. Und als der Sohn zurückkommt, wer ist da? Der Vater. Wer hat auf ihn gewartet? Der Vater. Nicht der Bruder, der sich so für gut hielt, der hat es vergessen. Der wäre so ähnlich wie die Pharisäer, ne? Was geht? Und sonst drückt das ja auch aus. Dieser dein Sohn, sagt er zu ihm. Dieser dein Sohn, nicht mein Bruder, dieser dein Sohn. Aber der Vater, er steht da. Und als der Sohn zurückkam, schafft der Sohn es nicht mal den Satz, den er auswendig gelernt hat, richtig dem Vater zu sagen. Der Vater nimmt ihn in die Arme, drückt ihn, herzt ihn und küsst ihn und ist hin und weg. Mein Sohn ist da. Da merken wir doch etwas von dem Vaterherz Gottes. Ja? Dieses Herz, das so für dich und für mich schlägt. Und dann heißt es, und sie feiern wie die Weltmeister. Auch da wieder die Freude. Sie feiern, weil der Sohn zurückgekehrt ist. Und als der ältere Sohn sich darüber ärgert und sagt, ich habe nie was gekriegt und so, dann sagt der Vater, ey, es gehört sich so, es geht gar nicht anders. Dein Bruder ist zurückgekommen. Deshalb feiern wir dieses Fest. Also Freude im Himmel. Ich denke, dass jeder von uns diese Möglichkeit hat, ob wir gut reden können oder nicht so gut. Ich glaube, das ist gar nicht das Entscheidende, sondern wer wir sind Kinder Gottes, die Botschaft, die wir haben, das ist die freimachende Botschaft von Jesus Christus und die dürfen wir weitergeben. Auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und dann schauen wir immer dabei, sehen wir die Ernte. Und die Ernte fängt beim ersten Halm an. Ist immer so, ne? Ist immer so. Und dann kommt der zweite, der dritte, der vierte und so weiter und so fort. Und wenn wir dann größere Räume brauchen, ist auch nicht schlimm, oder? Das ist auch nicht schlimm. Wichtig ist, dass Menschen Jesus kennenlernen und errettet werden. Das wünsche ich auch euch als Gemeinde ganz arg. Wir versuchen ja auch, manches gemeinsam zu machen. Und wenn wir dieses eine Ziel haben, miteinander, ich glaube, Gott wird uns gebrauchen und Gott wird uns segnen. Und dann gehen wir nicht her und sagen, wir haben mehr und ihr habt weniger. Nein, wir freuen uns genauso mit uns. Ich sage öfter meinen Leuten in der Gemeinde, hey, wenn in der FEG, wenn der Johann mir sagt, am Sonntag hat sich einer bekehrt bei uns, dann will ich mich genauso freuen, wie wenn der sich bei mir bekehrt hätte. Warum nicht? Er gehört jetzt zum Volk Gottes oder auch sie, je nachdem. Wichtig ist doch, dass wir diese gute Nachricht den Menschen weitergehen. Deshalb schaut auf die Ernte. Sie ist da und sie ist so lange da, bis Jesus kommt. Aber sie muss eingebracht werden. Ich möchte noch mit euch beten. Amen. Lieber Vater, ich danke dir, Herr, dass du uns dein Herz gegeben hast. Herr, du hast auch auf uns gewartet. Du hast auch uns gesucht. Herr, wir haben dieses Privileg, dass wir hören durften. Warum können wir eigentlich gar nicht richtig erklären? Warum einer ja sagt und der andere nein? Aber wir danken dir, dass wir deine Stimme hören durften, die Tür aufmachen und dass wir Teil deiner Ernte sind. Herr, und jetzt möchten wir selber hinausgehen in die Ernte und die Ähren einfahren. Oh, wir danken dir, Herr, für die Menschen, die um uns herum wohnen, aber wir sehen sie auch als Verschmachte, als Menschen, die keinen Hirten haben. Und die Bibel sagt uns ganz deutlich, dass sie verloren gehen. Und darum wollen wir hier für unsere Stadt bitten, für die Orte und Dörfer, aus denen wir kommen. Auch dort ist die Ernte. Herr, wir entscheiden uns, Ja zu sagen, nicht mehr Entschuldigungen zu suchen, sondern zu sagen, Herr, hier bin ich, sende mich, so wie du die Jünger damals gesandt hast. Und ich danke dir, Herr, wenn wir hören dürfen voneinander, wie sich Menschen bekehren, wie Gemeinden wachsen dadurch, wie im Himmel Freude ist über Sünder, die Buße tun. Gebrauch auch hier meine Geschwister und wir wollen noch viel Gutes hören voneinander, von dem, was du Großes getan hast und Großes tust. Gelobt sei dein Name, Herr. Amen. Amen. Amen.